alle Menschen, die ich begleite, jung, alt, gesund, krank, die haben auch ein Stück weit Platz in meinem Herz. Also wenn man so fest in eine Lebensgeschichte eintaucht und einem so viel anvertraut wird, dann ist das nicht einfach etwas, wo man wieder abstreift und sagt, Auftrag erfüllt, adieu miteinander.
Swiss Podcast.
Franziska, schön bist du da.
Danke vielmals für die Einladung.
Wo hat die Liebe zum Audio angefangen bei dir?
Ha, früh. Ich glaube, ganz früh. Ich bin in einer Radiofamilie aufgewachsen.
Was heisst das, in einer Radiofamilie
aufgewachsen? Mein Vater war Programmleiter von DRS1 damals, früher. Und meine Mutter war Moderatorin bei DRS1. Und ich habe meine Kinderzeit im Radiostudio verbracht. Ich habe bei meiner Mutter im Büro so eine Matte am Boden gehabt, so wie heutzutage vielleicht ein Hund, der so mit darf ins Büro. Habe ich eine Matte am Boden gehabt, mit Büchern und Spielsachen und Zeug und Sachen. Und bin einfach dort gewesen, wenn sie arbeiten musste und ich konnte nicht allein zu Hause sein. Da bin ich bei ihr gewesen. Also ich habe die Radioluft, die Audioluft schon ganz früh auf.
Also gute Alternative zu der Kita, wenn man so will.
Genau, ich glaube, es war so der schulfreie Nachmittag, wo ich dann ins Radio bin.
Wie ist es weitergegangen mit dir? Hast du nicht eine Abgrenzungsphase, wo du gesagt hast, ich möchte bloß kein Radio und bloß nicht das machen, was man mit dem Papi gemacht hat?
Doch, genau das. Ich habe gefunden, sicher nicht das Gleiche. Und dann habe ich Germanistik studieren. Und dann habe ich aber gefunden, komm, ich gehe in Printjournalismus, habe ein Zeitungspraktikum gemacht. Und weil ich gefunden habe, sie machen ja nicht das. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass mein Vater auch als Printjournalist angefangen hat. Also so weit war es nicht her mit der Abgrenzung. Und dann habe ich aber wie den Sprung ins Radio gemacht. Ja, nach dem Zeitungspraktikum. Und dann bin ich dort beim Audio geblieben.
Und heute ist es weitergegangen, bist du als Audiobiografin unterwegs. Was macht man da genau als Audiobiografin?
Als Audiobiografin halte ich das Leben von Menschen fest, indem sie das Leben mit ihrer eigenen Stimme erzählen. Also wir tauchen die in Erinnerungen, in biografische Meilensteine, in Knackpunkte, tauchen dort an, wo es Brüche gegeben hat, wo Herausforderungen gewesen sind, wo schöne Sachen passiert sind und halten so ein Leben fest, erzählt mit der eigenen Stimme.
Wie ist es zu dieser Idee gekommen?
Ich habe einen Doc-Film gesehen über ein Projekt in Deutschland, Familienhörbuch heisst das, wo für schwerkranke Eltern Audiobiografien herstellt. Und ich habe das Projekt gesehen und habe so plötzlich wie von oben bis unten gespürt in meinem Körper, das ist das, was ich machen möchte. Ich war dort gerade in einer beruflichen Neuorientierung und habe so etwas gesucht, wo ich meine Interessen irgendwie alles vereinen, unter einen Hut bringen kann. Und als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich ein Berufszweig, den ich bis jetzt gar noch nicht so auf dem Schirm hatte. Das will ich auch machen.
Das kann man nicht lernen. Da gibt es ja nicht eine Ausbildung dafür, wo man kann sagen, ich möchte jetzt Audiobiografin werden. Also ist das Handwerk vom Radio?
Das ist schon das Handwerk vom Radio, ja. Und natürlich von der jahrelangen Gesprächsführung, Interview führen, sich für Lebensgeschichten interessieren. Es gibt unterdessen verschiedene Ausbildungen, wo so in die Richtung gehen. Es gibt zum Beispiel das CAS an der Uni Freiburg, lebensgeschichtliches Erzählen, wo es so allgemein ums biografische Erzählen geht. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Es gibt auch in Deutschland verschiedene Angebote, wo man sich weiterbilden kann, so in Audiografie. Ja.
Du hast gesagt, das ist das, was ich möchte machen. Mhm. Das ist meine Zukunft, Leidenschaft, das Interesse am Menschen, die Geschichten zu hören, die Geschichten zu erzählen, auch nachzufragen, vielleicht auch bei den Wunderpunkten, bei den Wendepunkten, wo man alles anders wird im Leben. Family, Friends and Fools, wäre es bei der Start-up-Szene. Mit was hast du angefangen, mit wem?
Ich habe mit einer jungen Mutter angefangen, 41 war sie dort, die sich gemolden hat. Über einen Zeitungsartikel hat sie von meinem Angebot meinen Nachklang erfahren und hat dann für ihre Kinder etwas aufzeichnen, bevor sie stirbt. Sie hatte eine unheilbare Krankheit und das war mein erster Auftrag.
Wie ist es gegangen? Was hast du vorgestellt im Vorfeld und wie war es nachher wirklich auch gewesen?
Ich habe mir vorgestellt, dass es wahrscheinlich sehr belastend ist und traurig wird. Und es ist aber gar nicht so traurig gewesen. Die Umstände waren sehr traurig gewesen, aber die Arbeit selber, das Zusammensitzen, war extrem, fast schon befruchtend gewesen, kann man sagen. Also ich glaube, für beide Seiten hat das extrem viel Energie freigesetzt, gute Energie.
Jetzt gehst du rein in ein Leben, tauchst sehr tief ein, tauchst vielleicht auch an Punkte ein, die die Familie nicht kennt, noch nicht kennt, die das ganze Umfeld nicht kennt. Wie grenzt du dich ab?
Ich kann mich insofern, also ich habe das Gefühl, ich muss mich gar nicht so fest abgrenzen. Ich habe nicht das Gefühl von, ich muss mich abgrenzen, sonst geht mir das zu nahe oder es macht etwas kaputt in mir. Ich glaube, mir hilft grundsätzlich mal meine Rolle, also dass ich dort bin mit einer Funktion. Es hilft mir, dass wir da miteinander das Ziel verfolgen und ich auch ein Stück weit der Fels in der Brandung bin. Und solange ich muss der Fels in der Brandung sein, kann ich mich ja nicht wegspülen lassen von irgendeiner Brandung, die kommt. Also das ist so die Funktion, die mir hilft.
Und gleichzeitig tauchst du irgendwann wieder raus, gehst raus aus dem Leben, in ein anderes Leben, zurück in dein Leben. Interessiert es dich manchmal, wie die Geschichten weitergehen, wo die erzählt werden, was die Geschichten mit diesen Menschen machen, die sie hören?
Also ich glaube, mich interessiert es immer weiter. Oder? Ich habe immer so das Gefühl, alle Menschen, die ich begleite, jung, alt, gesund, krank, die haben, es klingt so pathetisch, aber die haben auch ein Stück weit Platz in meinem Herz. Also, wenn man so fest in eine Lebensgeschichte eintaucht und einem so viel anvertraut wird, dann ist das nicht einfach etwas, was man wieder abstreift und sagt, Auftrag erfüllt, adieu miteinander. Das hält nah und das sind berührende Begegnungen. Ich habe auch jetzt für mich so herausgefunden, ich suche auch die Verbindung. Also das ist das, was mich, glaube ich, antreibt im Leben, dass ich zu Menschen eine Verbindung suche. Und das sind aber nicht Verbindungen, die ich dann einfach wieder so zack auflöse, sondern mittrage. Und dann manchmal komme ich mit, über wie die Geschichten weitergehen, wie die Leben weitergehen. Wenn ich mit kranken Menschen zu tun habe, dann komme ich vielleicht irgendwann eine Todesanzeige über, komme vielleicht sogar eine Einladung über eine Beerdigung, komme Rückmeldungen über, was es jetzt der Familie bedeutet, die Stimme noch zu haben von dieser Person. Und das ist für mich auch ein Teil von dem, also dass ich so wie einen weiteren Anteil habe an meinem Leben.
Es gibt Menschen, die direkt auf dich zukommen. Du hast den Fall geschildert von dieser Mutter, die sagt, ich hätte das gerne für Kinder, die noch klein sind, weil die Mutter weiss, dass sie wird sterben und der Kind selber etwas möchte mitgeben, auch mit ihren eigenen Worten. Es gibt aber einen Fall, wo die Leute das schenken, so eine Audiobiografie. Mhm. Das heisst, vermutlich Kinder, Angehörige, die vielleicht nicht nur den Wunsch haben, dass die Stimme erhalten bleibt, sondern auch noch mit ein paar Fragen auf dich zukommen.
Mhm. Also ich habe so den Klassiker, wenn ich mit meinem Nachklang Audiobiografien mache, ist erwachsene Kinder, die ihren Vätern und Müttern auf den 80. Geburtstag, auf den 70. Geburtstag so eine Audiobiografie schenken. Da tun sich immer alle Kinder zusammen und dann überlegt man sich, wir hätten so gerne die Anekdoten, die sie für uns festhalten. Und manchmal kommen sie dann auch mit ganz konkreten Fragen. Und dort merke ich aber, manchmal muss ich mich ein bisschen abgrenzen, dass ich wieso sage, ich kann nicht eure Knatsch, die ihr miteinander habt, kann ich nicht für euch austragen oder die Fragen stellen, die ihr eigentlich schon immer habt wollen wissen, wenn so etwas Zwischenmenschliches ist.
Ja, du bist nicht Familientherapeutin,
nein,
die da ist,
sondern
eine Biografin,
genau,
die fragt, aber das Gegenüber muss nicht alles beantworten
nicht
und darf es so beantworten,
genau,
wie einem das auch wirklich entspricht.
Ja, genau.
Jetzt gibt es dich als Audiobiografin, es gibt aber auch noch den Verein Hörschatz, das sind genauso Geschichten wie von dieser Mutter, die du vorher erzählt hast.
Genau, also die Mutter ist eigentlich dann, das ist ein klassischer Fall, wäre jetzt ein klassischer Fall für Hörschatz. Dort hat es aber den Verein Hörschatz noch nicht gegeben. Der Verein Hörschatz ist ein spendenfinanzierter Verein, wo jungen Eltern mit einer unheilbaren Krankheit eine Audiobiografie ermöglichen, eben so einen Hörschatz für die minderjährigen Kinder. Also wenn man einfach weiss, das ist eine Diagnose, in den meisten Fällen Krebs, es kann aber auch ALS sein oder eine andere unheilbare Krankheit. Und die Eltern sterben bald, dass sie ihren Kind ihre Stimme aufnehmen, ihre Lebensgeschichte aufnehmen, ihre Liebeserklärungen aufnehmen, dass dem Kind einfach etwas bleibt.
Mit der Absicht, durch das Kind eine Erinnerung zu geben, aber auch einen Halt zu geben, einen Fokus,
genau,
zu geben im Leben.
Ja. Ja, und das sind zum Teil natürlich Kinder, die noch ganz klein sind, also halbjährig, eineinhalb, vielleicht drei, also auch, natürlich auch ältere, aber bei den Kleinen ist es natürlich so, dass sie selber keine aktive Erinnerung haben an Mutter oder am Vater. Und dort ist es einfach so wichtig, dass man mit dem Hörschatz wie ein Stück Identität auch schenken.
Wie wird das angenommen?
Von wem?
von den Angehörigen, von den Kindern, aber auch von den Patientinnen und Patienten beziehungsweise bei dir, von deinen Klienten, von deinen Gästen.
Ja, ich erlebe immer wieder grosse Dankbarkeit, dass es so etwas gibt, dass es auch so ein Angebot gibt, ohne dass man sich eine Sekunde muss Gedanken machen über die Finanzierung. Also man kann uns einfach ein Mail schreiben, wir checken ab, ob die Kriterien erfüllt sind, um einen Hörschatz zu bekommen, dann machen wir das möglich. Und man hört ab und zu so Sätze wie, das ist das wertvollste Erbe, das ich meinen Kindern hinterlassen kann. Oder Kinder, die sagen, das ist so kostbar, dass wir das haben, von Mami oder vom Papi. Also ich glaube, der Wert ist riesengroß. Und man muss es nicht mal aktiv hören. Also es gibt auch Familien, die dann den Hörschatz mal in die Ecke stellen für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder vielleicht auch länger. Aber schon nur das Wissen, dass da eine Stimme ist, die einmal so viel bedeutet hat und immer noch bedeutet, das ist, glaube ich, ganz viel wert.
Wann wird man als Patient, als jemand, der im Sterben liegt oder wo eben eine Diagnose bekommt, wann wird man von wem darauf aufmerksam gemacht?
Häufig ist es das Umfeld, wo die Menschen darauf aufmerksam macht. Freundinnen, Freunde, Nachbarn, Lehrerinnen, Lehrer. Wir sind aber immer mehr auch etabliert in den Zuweiserstellen, also Krebsliga in der Onkologie, in den Palliativstationen, bei Ärztinnen, bei Ärzten, Trauerbegleiterinnen, wo einfach immer mehr von unserem Angebot wissen und das auch weiterempfehlen. Und das ist natürlich gut, weil je früher dass sie von dem erfahren, desto besser.
Was hat es in deiner Karriere als Audiobiografin, aber auch beim Verein Hörschatz, was hat es da für Geschichten gegeben, die dich bewegt haben, die dich in den Band gezogen haben und auch nicht mehr loslassen?
Jede Einzelne. Wir haben jetzt etwa 70, 80 Hörschätze gemacht seit der Gründung von Hörschatz. Und vielleicht die Hälfte davon habe ich begleitet und die Aufnahmen gemacht. Und das ist jede einzelne Begegnung ist einfach sehr berührend. Und die einen gehen mir mehr nah, wo vielleicht auch eine tiefere Verbindung besteht mit der Person, die erzählt, oder mit der Familie. Mit anderen ist es kürzer, ist es eher ein Eintauchen und wieder austauchen. Aber es ist immer bewegend, vor allem für mich, so zu merken, wie viel Liebe das da rum ist. Und wie viel Liebe das einerseits kann festgehalten werden, aber wie viel Liebe das natürlich auch wie nachher nicht mehr weitergelebt werden kann. Das ist so die Ambivalenz von schön, dass man das ermöglichen können, aber auch traurig, dass das Menschenleben einfach nicht so lange lebt, wie es eigentlich sich das vorgestellt hat.
Dass das Menschenleben zu Ende geht, mit dem rechnen wir alle, das ist einfach so. Wenn das Leben anfängt, wissen wir auch, es geht irgendwann zu Ende. Und du nimmst genau diese Thematik nimmst du auf mit dem Podcast «My Last Goodbye». Es ist ein Mitmach-Podcast oder du nimmst, glaube ich, einen Fragekatalog.
Fragebogen-Podcast zum Mitmachen,
so ist es. Ja. Was hat es mit «My Last Goodbye» auf sich?
«My Last Goodbye» ist entstanden nach dem Tod von meinem Vater. Er hat nämlich nicht wahnsinnig fest darüber reden, wie dass er sich eine Beerdigung bis im allfälligen Tod irgendwann einmal vorstellen würde. Er hat sich nicht so auf das Thema einlassen. Und ich habe nach seiner Beerdigung mit meiner Mutter ganz genau darüber geredet. Auf dem Heimweg vom Friedhof haben wir gesagt, du, was hättest du eigentlich gerne mal? Und sie hat mir das genau aufzählen können. Und ich habe gemerkt, wie entlastend das ist. Erstens mal darüber zu reden, zweitens mal Bescheid zu wissen. Also ich habe genau schon gewusst, wenn sie mal stirbt, dann bin ich nicht ohnmächtig da und weiss nicht, was meine Mutter will, was wir machen sollen. Und ich habe das so wohltuend gefunden, dass ich so dort gedacht habe, eigentlich müssten wir doch das alle machen. Wir müssen doch alle einfach festhalten, schwarz auf weiss, wie wir uns unser Begräbnis vorstellen. Und aus dem ist die Idee entstanden. 12 Fragen zum eigenen Tod, zu der eigenen Beerdigung. Mir ist wichtig, dass jede Person sich darauf einlassen kann, wenn sie will. Und darum ist es ein Fragebogen-Podcast zum Mitmachen. Also man kann mit einer Sprachnachricht die Fragen beantworten, mir schicken und schwupps, kommt man eine eigene Episode
nicht. Also nicht mal ins Studio kommen, sondern ganz einfach eben über WhatsApp die Antworten aufnehmen, die schicken. Du schneidest das Ganze zusammen.
Ja.
Und lässt die Episode auf und fertig. Genau. Und es wird gelost.
Es wird gelost und es wird mitgemacht, genau. Ich bin jetzt bei der 138. Also über 130 Folgen habe ich jetzt gemacht. Es kommen immer wieder neue Antworten, neue Rückmeldungen. Ich habe jedes Mal Freude, wenn plötzlich wieder eine WhatsApp-Nachricht aufpoppt von einer Person, die ich noch nicht kenne. Und ich merke, die geht etwa so 9 bis 20 Minuten. Das ist meistens so der Range, was drin ist. Und da freue ich mich immer, in ein Menschenleben hineinzutauchen. Und ganz viel zu erfahren über diese Person natürlich auch.
Wie hast du damals angefangen?
Ich habe verschiedene Leute aktiv angeschrieben, die ich so kennt habe aus dem Umfeld, wo ich dachte, das wäre jetzt noch spannend. Einerseits irgendwie Bekannte von mir, oder, also so entfernt Bekannte, oder auch ein paar so ein prominente Menschen, weil ich wollte eine Mischung haben. Also ich wollte, dass eben die Prominenten und die Nicht-Prominenten völlig gleichwertig nebeneinander stehen, weil sterben tun wir am Schluss alle gleich. Also ja, und dann sind Rückmeldungen gekommen, haben die Leute mitgemacht. Es ist mir aber auch wichtig, so ganz, ganz einfach auch Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht über das Thema nachdenken.
Was sind da von den Geschichten auf dich zukommen, von den Menschen, die du sagst, aber weniger über das Thema nachdenken, dass die sagen, hey, die 12 Fragen, die haben mir geholfen oder das hat mir gut da oder wo das auch mit ihrer Familie dann teilen, weil man halt in der Familie nicht über diese Themen redet oder die Kultur nicht hat.
Alles, was du jetzt sagst, ist passiert. Also die gesagt haben, es hat mir selber gut da, andere, die gesagt haben, ich kann den Fragebogen genommen und bin damit zu meiner Mutter und habe das zwar nicht aufgenommen mit der Mutter, aber wir konnten endlich über die Sachen reden miteinander. Es bewegt, glaube ich, recht fest, wenn man sich darauf einlässt.
Wenn jemand jetzt sagt, so einen Mitmach-Podcast mit einem Fragebogen zu starten, was sind die Hürden im Vergleich zu einem anderen Podcast? Was sind aber auch die Chancen und Möglichkeiten?
Also die Chancen sind natürlich, dass ich als Schreibtischtäterin alles von zu Hause aus machen kann. Das kommt mir extrem entgegen. Ich habe eine volle Agenda, ich habe viel zu viel Arbeit immer und ich könnte es mir gar nicht einrichten, durch die Schweiz zu reisen und Menschen zu treffen. Oder auch schon nur einen Termin koordinieren. Und ich finde das so schön, dass die Nachrichten einfach zu egal welcher Tages- und Nachtzeit bei mir ankommen. Wenn es dem Gegenüber einfach gerade passt und ich bin nicht involviert. Das ist die Chance. Die Chance ist, dass es ist einfach ein demokratisches Format. Es können wirklich alle mitmachen, die wollen. Ich tue auch nicht zensieren, außer das ist sexistisch, diskriminierend, rassistisch, so ethisch fragwürdig. Aber sonst lasse ich Meinungen und Haltungen stehen. Und die Hürde ist vielleicht so ein bisschen Tonqualität, ist halt nicht gleich, wie wenn wir jetzt hier vor gutem Mikrofon sitzen miteinander. Aber ich finde, seit Corona hat sich ja alles so relativiert, was den Anspruch an Audioqualität anbelangt. Also wenn plötzlich die grossen Radiosender anfangen, irgendwelche WhatsApp-Kurse aus dem Kabäuschen rausgesendete Nachrichten senden, dann finde ich, darf man auch solche Podcasts machen.
Und es ist ja authentisch, weil es dort aufgenommen wird, wo das Leben stattfindet.
Genau, ja. Und sonst habe ich, glaube ich, keinen. Also Stolperstein fällt mir nichts ein dazu.
Wie geht es weiter mit «My Last Goodbye»?
Eigentlich wollte ich mal ein Jahr lang machen. Und dann nach einem Jahr ist es so gut gelaufen. Ich hatte noch so viele Rückmeldungen, dass ich dachte, ich mache noch mal ein Jahr. Jetzt habe ich das Crowdfunding letztes Jahr gestartet und habe mit dem nochmal die Finanzierung können erreichen für das Jahr. Und ich glaube aber jetzt nach dem Jahr ist dann gut. Dann kommt dann die letzte Folge. Also jetzt im Endejahr und dann wartet vielleicht eine neue Idee, ich weiss es noch nicht. Also das Fragebogenmodell könnte man auch mit X Themen machen.
Spannend wäre es, das noch zu entdecken. Ich bin vor allem gespannt, wo deine Reise dann weitergeht. Also die Audiobiografin, die wird bleiben und der Verein Hörschatz natürlich auch bei dir.
Genau.
Franziska, danke vielmals für deine Zeit.
Danke dir vielmals.
Swiss Podcast.